Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Servus und hallo.
Heute herzlich willkommen, sage ich erstmal, nach Crailsheim. Und heute unser Gast im Gespräch, Thomas Hopf von Telegärtner Elektronik GmbH.
Grüß dich. Servus.
Hi, hallo zusammen.
Hallo Thomas. Wir fangen grundsätzlich immer so an, dass wir die Gäste bitten, sich ganz kurz vorzustellen, und dann wollen wir ganz viel noch über dich als Person im Gespräch heute erfahren.
Ja, dann zu mir privat. Bin aktuell 52 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ein Hund. So ist aktuell der Familienstand. Ja, wie du gesagt hast, Geschäftsführer bei Telegärtner. Nebenbei oder zusätzlich noch bei Sivaltech und bei TG Services als verbundene Firmen in unserer Gruppe. Jetzt gerade gespannt auf die nächste Stunde.
Auf die nächste Stunde. Ja, vielen Dank, Thomas. Wir haben kurze Fragen vorbereitet.
Bisschen zur Einstimmung, ja.
Genau. Und damit würden wir gerne mal starten. Die erste Frage, Martin, magst du?
Bist du denn eher ein Frühaufsteher oder eine Nachteule?
Also wenn ich kann und darf, kann ich auch mal länger liegen, ja. Aber das ist begrenzt auf 2-3 Tage. Ansonsten geht's schon früh los. Und ich genieße tatsächlich die Ruhe am Wochenende, da 7 Uhr allein mit dem Hund, ist schon ganz gute Sache.
Wann geht normalerweise bei dir der Tag los?
Ja, ich verlasse in der Regel um 6.30 Uhr das Haus so. Hab dann eine Dreiviertelstunde Fahrt in der Regel, wenn ich ins Büro gehe. Also in der Firma geht es um 7.15, 7.30 so mit Anwesenheit los. Körperlich.
Körperlich.
Ja. Geistig kommt es erst um 9.
Das kenne ich auch. Ich sage immer allen Kollegen, bitte nicht vor einer gewissen Uhrzeit mich ansprechen. Ich muss immer erstmal ankommen.
Das gilt für den Ehemann auch.
Genau, der Mann darf auch nicht mit mir sprechen. Okay. Für welchen Handballverein schlägt dein Herz?
Habt ihr recherchiert?
Na klar.
Wir machen immer Hausaufgaben vorher.
Tatsächlich, aktuell gibt es keinen Verein, wo ich wirklich so richtig dran hänge, weil der Bezug zum Verein für mich auch immer ein bisschen was Räumliches hat. Und in der Region, wo ich jetzt leider herkomme, ist das Handballgeschehen nicht so ausgeprägt. Also es war früher mal Günzburg, wo noch hier höherklassige Spiele stattfanden. Aus der Vergangenheit ist Gummersbach immer noch so Highlight-Verein gewesen, aber aktuell gibt es da keine Präferenz.
Das ist ja mehr so eine nordostdeutsche Hochburg, sagen wir so. Ja.
Tatsächlich, also in der Zeit, wo ich aktiv war hier in unserem südlichen Raum, waren 2-3 höherklassige Mannschaften und das war's dann. Also,
welche Position hast du gespielt, Thomas?
Och, Rückraum Mitte und ich glaube links Außenkreis, wenn Not am Mann war, Torwart, aber eher Ungarn.
Auch höherklassig oder?
Ich glaube, Regionalliga war so mal das, was höherklassig war. Wir haben dann auch mal, gerade mit Günzburg, das war 2. Bundesliga, da gab es dann mal die Möglichkeit hinzugehen, zu trainieren und wenn dann nicht meine Meisterschule oder der berufliche Weg dann auch irgendwann mal Form angenommen hätte, wäre das eventuell eine Option gewesen, aber ja, die Entscheidung fiel damals gegen.
Hast du denn von der sportlichen Sicht gesehen oder von der Leistungssicht her einen großen Unterschied nochmal gespürt von Regionalliga zur zweiten Bundesliga? Ist da nochmal so ein großer Schritt oben drauf gewesen?
Ja, das ist nicht vergleichbar. Das war damals schon, wir haben teilweise dann bei Turnieren, ist von Günzburg immer als Highlight die 2. Mannschaft teilweise angereist und das sind dann halt, da waren dann Spieler dabei, die Bundesliga-Erfahrung hatten und dann, das sind andere Welten. Das sind dann 5-mal die Woche Training, das sind dann schon Halbprofis und Regionalliga war ja wirklich nur Hobby.
Die machen ja auch sonst nichts anderes.
Okay.
War damals schon so und das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also das sind
Wir haben auch recherchiert, dass du gerne Oldtimer dich begeisterst.
Okay.
Was wäre denn so ein Oldtimer, den du gerne hättest, oder hast du vielleicht schon einen?
Ja, ich habe ein BMW E30 tatsächlich, Cabrio. Das war so eigentlich von Anbeginn mit Führerschein war das so das Auto, das immer unerreichbar war. Und irgendwann habe ich tatsächlich ein Ziel benötigt, um das Rauchen aufzugeben.
Aha.
Und das war dann so diese, die Challenge, wenn ich ein Auto finde, das passt, dann höre ich zum Rauchen auf. Und tatsächlich bin ich da mit meiner Frau losgefahren, habe kurz bevor wir das Auto angesehen haben, die letzte Zigarette aus der Schachtel geraucht und dann das Auto gekauft. Und okay, die nächsten 6 Wochen waren dann nicht so witzig, aber ansonsten hat es ganz gut funktioniert. Für mein komplettes Umfeld.
Aber ist das schon ein Oldtimer oder ist es noch ein Youngtimer dann bei der E30?
Ja, ich denke, das ist ja Youngtimer, das Baujahr 86 oder 88. Hm. Meine Frau hat tatsächlich einen Fiat Cinquecento, das ist ein Baujahr 71.
Mhm. Also den eckigen noch, nicht den runden.
Das ist schon runder.
Das ist schon runder, ja?
Ja. Und seit letztem Jahr habe ich einen Fiat X1-9. Das ist aber auch Baujahr 86, also so in dem Range. Aktuell liebäugle ich mit was, das ist dann ein bisschen älter noch, 50 Jahre, dann geht schon die.
Aber schaust du dann auch selber rum oder ist das eher was zum Fahren und zum Anschauen?
Bedingt, also ich sage immer, ich brauche ein Auto, das läuft, weil es geht schon los mit der Zeit ein bisschen aktuell noch und dann auch vom der Kenntnis her, also ich bin jetzt nicht der begnadete Schrauber, der den Motor komplett zerlegt und wieder fehlerfrei zusammensetzt. Kleinigkeiten, klar, aber...
Bist eher der Elektroniker als der Mechaniker?
Also alles, was elektrisch im Auto nicht funktioniert, da ist der Ehrgeiz schon vorhanden, aber ja, wenn es dann in die raue Technik geht, dann brauchen wir schon jemanden, der sich da ein bisschen auskennt. Das sind ja teilweise dann auch Sachen, wo man sich dann hinterher drauf verlassen möchte, dass es so funktioniert.
Vor allem, wenn man es fahren möchte und nicht nur anschauen, gell?
Ja, also ich bin schon mehr so der Typ, Sonntag, Sonne, schön, Schlüssel drehen, losfahren und nicht erst einen Vergaser einstellen.
Noch eine haben wir, und zwar dein Lieblingslied, das du mit dem Saxophon spielen würdest.
Saxophon, das spiele ich schon seit 30 Jahren immer.
Ja, das mal. Wie schnell vergeht die Zeit?
Ja, Wahnsinn. Was würde ich da spielen?
Oder sagen wir so, was würdest du, wenn du jetzt ein Saxophon in die Hand nehmen würdest, was würdest du jetzt auf Anhieb können?
Wahrscheinlich Lucky Lips würde ich relativ zügig wieder rausbekommen.
Okay.
Ja, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, aber das ist auch schon. Das war schon alt, wo ich noch jung war, das Lied.
Ich muss zugeben, mir sagt es jetzt nichts. Ich müsste nachher googeln.
Dann haben unsere Zuhörer jetzt einen oder Zuschauer jetzt
genau.
eine.
Genau, findet heraus, welches Lied das ist. Lucky Lips.
Lucky Lips.
Wir können es in die Shownotes verlinken bei Spotify.
Genau, das wäre doch mal was.
Das mal.
Thomas, wir haben, wie du siehst, Hausaufgaben gemacht und uns beschäftigt. Wir fangen immer relativ früh an, was uns grundsätzlich und die Zuhörer interessiert. Man geht so auf die Schule, ne, blickt ein bisschen weit zurück und dann ist es so ein bisschen, was bewegt einen, was interessiert einen, wo geht's denn beruflich denn hin? Man sieht ja, dass du sehr früh, 89, deine Ausbildung angefangen hast im Bereich Elektronik, ne, beim Elektromüller. Erzähl mal, wenn du so zurückblickst, war das schon immer so dein Thema in der Schulzeit, wo du gesagt hast, Elektrik, das ist so meins?
Ja, grundsätzlich fand da die Prägung über mein Elternhaus statt. Mein Vater ist Elektriker gewesen, war Heizungsmonteur und dann später Kundendiensttechniker für Haushaltsgeräte, Küchengeräte etc. Und hat natürlich auch das ein oder andere privat zu Hause repariert und das war eigentlich von klein auf die Begleitung da dazu und dann natürlich auch das Interesse da mitzumachen, mal auf der Baustelle Schlitze zu klopfen, Elektroinstallation, solche. So ging das eigentlich los und das war keine große Diskussion. Zwischendurch war mal Tierarzt oder solche tolle Ideen natürlich auch im Laufe der schulischen Laufbahn kurzzeitig mal präsent, aber eigentlich war schon immer klar, irgendwas schrauben, irgendwas
handwerkliches
bauen, irgendwas reparieren. Ja.
Wurde dann auf dem Küchentisch verlegt oder gab es tatsächlich im Haus
eine Werkstatt? Gab es tatsächlich einen Hobbyraum.
Schön, ja.
Wir haben mehr Labor war wie Hobbyraum. Aber.
Und nach deiner Ausbildung bist du dann gewechselt und bist dann eigentlich in die Position von einem Werkstattleiter dann reingekommen, so wie ich es richtig gelesen habe. Ich würde sagen, war das dann schon immer so der erste Ansporn, so eine leitende Funktion in so einem, bist du so ein Typ dafür, der gern dann vorne rangeht?
Wahrscheinlich irgendwo schon, wobei dieses vorne ran gar nicht im Fokus steht, sondern es hat sich eigentlich immer so in der Situation dann ergeben. Das ging los mit der Ausbildung, ja, nach der Ausbildung dann die Frage nach Gesellenlohn anstand und dann die Antwort kam, ja, jetzt schauen wir mal erst, ob du was kannst und dann reden wir mal. Und dann einen Tag später bin ich hin und habe kündigt, weil ich gesagt habe, naja, jetzt habe ich 3,5 Jahre gelernt. Wenn wir jetzt diskutieren müssen, ob ich was kann, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, also das sind schon so von Grund auf Themen und auch in der Position, wo ich dann beim nächsten Unternehmen war, da gab es 5, 6 Mitarbeiter, aber es war halt, also ich kann das sehr schwer, mich irgendwo hinsetzen und das machen, was man mir sagt, wenn ich sehe, es gibt bessere Optionen, sage ich mal so.
Bist du Optimierer?
Das widerstrebt mir einfach. Wenn ich sehe, man fährt 3-mal auf eine Baustelle, wenn man am Anfang es richtig anguckt, fährt man nur 1-mal. Das sind so Grundthemen.
Ja.
Und dann geht sowas, denke ich mal, je nachdem, was für Betrieb oder was für Personen dann im Umfeld sind, geht es dann auch relativ schnell, dass dann jemand sagt, ah ja, komm, das interessiert jemand oder das ist ja nichts, wo man dann sich drauf bewirbt, sondern das ergibt sich.
Absolut. Du hast dann letztendlich deinen Lebenslauf ja so vorangetrieben, ne? Du bist ja dann bei diversen Unternehmen gewesen, dann bist du Abteilung, Reparaturabteilung hast du gewechselt, 94 bei der Firma Sanyo. Kannst du kurz erklären, was die machen? Die sind mir jetzt persönlich nicht bekannt.
Drucker.
Ja, Sanyo war tatsächlich zur damaligen Zeit ein sehr großer japanischer Produzent. Die haben in einem Werk in Nördlingen, sogar ist an meinem Wohnort, gab es ein Videowerk. Videorekorder, also VHS-Videorekorder, ist graue Uhrzeit, aber
ja, ich kenne VHS-Videorekorder, aber Sanyo als Marke war mir tatsächlich nicht bekannt.
Sanyo war im Prinzip, die hatten Walkman, also kennt auch der eine andere noch.
Kennen wir auch.
Das war so ein Produkt, das in Nördlingen hergestellt wurde von Sanyo. Danach kam eben der Videorekorder, auch für andere Marken, also als OEM. Wurden da Geräte für Blaupunkt oder Telefon. Verschiedene Labels waren da dann am Ende drauf. Orion war, glaube ich, dann am Schluss.
Genau, Orion labelt. Wäre mir jetzt bekannt als VHS-Rekorder,
Genau, und sowas war das da.
Und dann hast du, ich weiß nicht, ob das in der Zeit schon war, dein Meister gemacht?
Das war im Anschluss an die Beschäftigung bei Sanyo und da war es wieder ähnlich. Es waren, ich glaube, 400, 500 Mitarbeiter in dem Werk. Ich war dann relativ zeitnah auch verantwortlich für ein paar Mitarbeiter, auch in der QS und so weiter. Und dann kam eben aus arbeitstechnischen Gründen kamen Entlassungen auf das Unternehmen zu oder mussten Entlassungen durchgeführt werden. Und dann kommt halt so die Sozialauswahl und dann sitzt man wieder da und dann sagt einem der Chef, na, eigentlich wollte man dich behalten, aber jung, kurz im Unternehmen, nicht verheiratet. Ja. Und dann gab es aber da, Gott sei Dank, muss ich sagen, eine gewisse Anerkennung mit Abfindung. Und das war dann so der Schritt, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt gehe ich auf die Meisterschule. Auch schon mit dem Hintergedanken, dann eine Selbstständigkeit anzustreben, weil einfach dieses, ja, immer abhängig von irgendwelchen anderen Entscheidungen, die dann, ja, die man einfach tragen oder mittragen muss oder die einen betreffen, aber die man nicht selber beeinflussen kann, das war schon so Entwicklung, die sich da in den ersten Jahren gefestigt hat.
Ja, das Gefühl, muss ich sagen, kenne ich. Das war mein größter Antrieb, mich selbstständig zu machen, selbst Entscheidungen treffen zu dürfen. Und wenn man den Blick darauf hat und meint, es vielleicht anders machen zu wollen, dass man das auch tatsächlich kann.
Mit allen Konsequenzen, die da.
Genau, mit allen Konsequenzen, mit kompletter Verantwortung, die man ja dann auch übernimmt. ganz klar, aber das war tatsächlich auch mein größter Antrieb, zu sagen, ich möchte gerne die Entscheidungen treffen dürfen. Wie du sagst, diesen Blick drauf zu haben, dass man nicht dreimal hinfahren muss, man könnte es auch anders machen. Und dann auch die Entscheidungen treffen zu können, wie machen wir es jetzt, dass es nicht nochmal so passiert, ne?
Ja, ich denke, es ist halt dann auch einfacher, mit Problemen oder mit Schwierigkeiten hinterher umzugehen, wenn man weiß, man hat die Entscheidung irgendwo selber getroffen oder mitgetroffen, dann muss ich es ändern und dann hat man das Ergebnis auch relativ zügig und zeitnah.
Richtig, genau.
Du hast dich dann 98 selbstständig gemacht, wie alt warst du da?
Muss ich jetzt rechnen, 25?
25, ja.
Oder sowas.
Würdest du denn sagen, das Gründen damals war einfacher als heutzutage?
Ganz schwierige Entscheidung oder kann ich so schlecht beurteilen. Also ich weiß, dass es mir damals nicht sehr schwer gefallen ist. Ich denke, es war in manchen Sachen einfacher, weil man gewisse Personen oder Kontakte waren einfach direkter. Also allein wenn ich denke, bei der Bank, mein Bankgespräch oder meine Finanzierungen und so, das war alles relativ in einem persönlichen Umfeld. Da gab es keine, also wenn ich mir heute manchmal Businesspläne von Startups anschaue mit Wachstumsprognosen und Nee, also bei mir war das deutlich hemdsärmeliger. Und ja, aber ob es einfacher ist, war anders, denke ich, einfach.
Ja. Was war denn die Idee bei der Selbstständigkeit? Also hast du da schon so einen Plan im Kopf gehabt, was es werden soll, oder hat sich das dann so entwickelt?
Tatsächlich hat sich das auch entwickelt. Die Grundidee war einfach erstmal für sich allein die Sachen zu machen, die man gern macht, ja. Die Sinn machen und die auch irgendwo, also Sinn war schon immer so Thema und natürlich auch gewisse Unabhängigkeit entstehen lassen. Ja,
das war so. Das war jetzt aber eher mehr Radio- und Fernsehtechnik, als jetzt, sagen wir, auf dem Bau Elektriker zu machen, oder?
Ja, also das war wirklich die Ausprägung dann mit der Selbstständigkeit, war dann ganz, ganz klar Service-Reparatur von Unterhaltungselektronik. Wenn man auf Montage war, dann SAT-Anlagen, Telefonanlagen, Video, Überwachungssysteme, solche Themen. Das war dann so das Grobe, wobei ich habe da relativ zügig damals schon Kooperationen, ja, hochtrabend. Das waren keine Kooperationen, sondern man kannte halt ein paar Elektriker und die haben im Endeffekt die Kabel verlegt, die Hardware irgendwo verbaut und wir sind dann am Ende eigentlich nur noch zur Montage, Endmontage, Einstellung. Sowas angreist oder angerückt. Ne? Das war so immer dieses, der eine konnte im Computer was programmieren, das waren dann wir, und der andere hat halt die Leitungen verlegt und konnte das gut.
Wie viele Leute hattest du dann so?
Ach, das war wechselnd. Also ich habe allein angefangen, habe relativ zügig dann glücklicherweise von der vorherigen Firma, die altersbedingt dann, glaube ich, aufhören musste, einen Mitarbeiter bekommen. Und dann waren wir zu zweit und dann ging es relativ zügig mit Auszubildenden, die wir dann bekommen haben, und dann Mitarbeiter, den man ausbildet hat, der blieben ist, nächste Auszubildende. Also ich sag mal, in Summe haben wir am Ende zwischen acht und zehn Mann, so ganz grob.
Ja. Hast du 12 Jahre gemacht bis 2010, und da dazwischen ist was passiert. Da kam dann 2008 das Thema Telegärtner bei dir auf den Tisch. Erzähl mal, was war denn so der erste Kontakt zum Thema? Ich weiß jetzt nicht, 2008, doch Aufzug Notruf war da ja letztendlich schon das Thema. Was ist da, wie ist das entstanden?
Telegärtner hat mit dem überhaupt nichts zu tun, tatsächlich.
Ja, Telegärtner selbst nicht. Aber wie kam der Kontakt generell zu der Firma?
Das ist eine ganz andere Schiene, und zwar habe ich meine Frau kennengelernt in der Zeitpunkt. Meine Frau war bei Telegärtner und ist noch bei Telegärtner und ist die Tochter des damaligen und erst seit kurzem nicht mehr Geschäftsführers und Anteilseigners oder Mitgesellschafter, zur damaligen Zeit Mitgesellschafter. Und das war im Prinzip zuerst mal eine rein private Beziehung. Wir waren befreundet, es war meine erst Freundin, dann Ex-Freundin und Frau. Und so hat sich das eben entwickelt. Was natürlich schon Thema war, Telegärtner war mir Begriff als Hersteller von Türsprechanlagen. Und es gab dann schon erste Verknüpfungen, wenn es darum ging, Rückläufe, Garantiereparaturen, solche Themen, mal wenn Spitzen waren, wo einfach Mitarbeiter bei Telegarten oder die Abteilung Service Support vielleicht gerade nicht so gut aufgestellt war, dann habe ich das mit übernommen, habe dann sozusagen im Shuttle-Dienst Platinen hin und her transportiert am Sonntag, und unter der Woche hat es dann bei mir 2-3 Mitarbeiter eben repariert oder getauscht und geprüft. Ja, und so war einfach hier immer ein bisschen Austausch da, und dann ging es eigentlich mehr in die Richtung, dass bis dann zu dem Zeitpunkt mein Schwiegervater eben mit 50% Anteil an Telegarten Elektronik und Geschäftsführung hier gesagt hat, irgendwann müssen wir mal die Nachfolge angehen. Ja. Oder und dann war eben die Aufgabenstellung, ja, wie machen wir es oder wie macht er es? Und eine Variante war dann einfach zu sagen, okay, ob ich Interesse hätte, hier was zu tun. Ja. Hm. Und das war dann so, da ging dann eigentlich das Thema los, wo ich dann zwei Jahre war, ich glaube, bei Telegärtner schon mit im Boot, bevor ich dann in die Geschäftsführung bin. Und so ist es dann langsam gewachsen.
Genau, wann hast du das erste Mal eigentlich mit einem Aufzugnotruf dann bei Telegärtner so Kontakt gehabt?
Das war eigentlich von Anfang an dann schon ein Thema. Das war die spannende Zeit. GSM kam da gerade auf. Mhm. Da gab es dann bei Telegärtner den Herrn Mattes. Ein oder andere
kennt ihn auch noch
kennen aus seinem früheren Tätigkeitsbereich. Und der war da schon sehr rührig und hat mir unheimlich viel erklärt, und ich war mit Peter die ersten 2-3 Jahre fast nur unterwegs bei Kunden, bei Terminen, auf Messen, egal wo, und habe da eigentlich schon ziemlich gute Basis bekommen von ihm, was es die Thematik angeht. Und wie gesagt, der GSM war bei mir dann relativ schnell auch Thema, weil ich über meine Tätigkeit in meiner eigenen Firma eben viel Mobilfunk damals schon Erfahrung hatte. Wir haben bei der Einführung C-Netz war ich dabei, D1-Netz, Koffergeräte mit 5 oder 10 Kilo im Kofferraum, eingebaute Sendethemen. Mhm. Also ich war relativ fit, auch mit verschiedenen Tarife und was alles so geht und was nicht geht. Und das war dann so die erste Verknüpfung, wo man gesagt hat, Mensch, muss doch was gehen.
Also quasi die Faszination, dann quasi konntest du da ausleben dafür.
Ja, das war einfach auch mit Grund in die Richtung zu gehen, weil es war natürlich schon eine große Herausforderung und ein großer Schritt nochmal, da hier in so eine Industrie oder ein mittelständisches Unternehmen zu gehen, wo dann wirklich Entwicklungsleitung vorhanden war, eigene Entwicklung, eigene Fertigung, Produktion und auch dementsprechend große, große Namen als Kunden im Boot waren. Also es war schon spannende Zeit, aber auch sehr, sehr interessante und eben herausfordernde Zeit, und auch diese Chance, Sachen mitzugestalten und einfach zu sagen, können wir besser oder wie macht man das? Das war schon sehr.
Zu dem Zeitpunkt war ja im Prinzip GSM ja was Neues für den Aufzugsmarkt. Hat ja so ein bisschen, ich weiß nicht wie, du hattest ja schon die D1 und die Geräte erwähnt, wie sich es am Markt entwickelt hat. Dann kam ja irgendwann mal der Aufzugnotruf mit GSM. Holen uns gerne doch mal ab, wie war der Markt zu dem Zeitpunkt, als GSM im Aufzugnotruf aufkam? Gab es denn Mitbewerber? Wart ihr die Ersten oder wie hat es denn damals ausgesehen?
Oder wie hat der Markt das aufgenommen? Genau, war skeptisch da?
Wie wurde es angenommen?
Die Skepsis war sehr groß, tatsächlich. Also es war auch wirklich ein schwieriges Thema, weil wir waren... Ich glaube, als zertifiziertes Gerät waren wir die Ersten, die das vom TÜV Rheinland damals in Berlin zertifiziert bekommen haben. Und wir mussten dann auch entsprechende Nachweise von der Telekom einholen mit Verfügbarkeit vom Netz. Und ja, wobei jeder wusste, wenn der Bagger das Kabel abbaggert, vorne dran ist.
Ist die Leitung auch tot, ne?
Dann ist die Leitung tot, ja. Und manchmal länger wie eine halbe Stunde, ja. Aber es waren wirklich... Es gab schon Widerstand und auch diese Bereitschaft hier, sicherheitsrelevante Themen darüber abzuwickeln, war anstrengend, diese Überzeugungsarbeit. Es gab einen Artikel, ich weiß es nicht mehr, tatsächlich nicht mehr, wo, wo der war. Wahrscheinlich Lift Report, Lift Journal. Und über wen es ging, weiß ich auch nicht mehr. Aber der eine Satz ist mir im Kopf geblieben. Da sprach jemand von dem Übertragungsweg unsicheres Medium Luft. Aha. Das war schon so dieses, ja, klar, zu der damaligen Zeit, Sicherheit ging vor und dann Kabel ist einfach ein Kabel und das ist auch heute noch so tatsächlich. Also jeder, der WLAN oder sonstiges zu Hause nutzt, der sagt, na okay, wenn das Kabel drin steckt, steckt es drin. Mhm. Hat man einfach ein anderes Vertrauen zu sowas. Ne? Ja. Aber hat sich war das damals dann, wirklich spannend.
Genau, hat sich das GSM dann langsam entwickelt in der Aufzugsbranche oder gab es dann so einen Punkt, wo dann so ein bisschen der Groschen gefallen ist und von letztendlich, glaube ich, sind es die Aufzugsfirmen, die das Vertrauen dazu finden müssen, nicht unbedingt der Kunde, ne? Weil der Kunde, der will ja einen Notruf haben, der funktioniert. Den interessiert es ja wenig eigentlich, wie es funktioniert, ne?
Es ist eigentlich nur wie heute irgendwo so Mischverhältnisse. Ja, manchmal hat man einen Kunden, der oder einen Endkunden, der sich für was speziell interessiert. Manchmal hat man einen Planer, der sagt, aus meiner Sicht ist das eben das Ideale oder Berater, die in der Richtung den Kunden auch beraten. Und es gibt natürlich auch Aufzugsbauer, Aufzugsfirmen, die als Mittler sind. Also da gibt es alles an Klientel, das man irgendwo berücksichtigen muss oder das dann auch da mitgenommen werden muss, ja, richtig. Aber zum damaligen Zeitpunkt, es gab immer wieder so Spitzen. Es war oft das Problem bei den Aufzugsfirmen, der Anschluss von der Telekom war Beauftragung zum Beispiel vom Eigentümer und der dauert dann manchmal, oder war früher schon so, dass da so ein Anschluss bei der Telekom analog, ja, also ein halbes Jahr, konnte man da schon mal drauf warten, ja, und dann gab es oft das, oder wie oft das tatsächlich war, weiß ich nicht, aber es war immer wieder mal Diskussion, ja, ein Anschluss wurde bestellt, eine andere Stelle hat den wieder storniert, weil es war ja kein Anschluss da per se, der genutzt wurde im Haus oder gab ja niemand, der da drauf wirklich telefoniert hat, also kam dann das schon öfters mal vor, dass Notruf nicht geht, weil irgendjemand gesagt hat, naja, wieso, die Nummer haben wir nicht, brauchen wir nicht, stornieren wir. Oder dann eben diese Doppel- und Dreifachfahrten, dass es hieß, naja, der Notruf kann eingebaut werden, ja, aber Telekom war noch nicht fertig oder die Telefondose war noch nicht im Aufzugsschacht oder im entsprechenden Raum oder im Zugang. Ja. Die Telekom kam nicht an den Ort hin, wo die Buchse hin musste. Also es war teilweise einfach organisatorisch auch schwierig. Und das war dann schon so Themen, wo wir versucht haben, das einfach auch vielschichtig darzustellen, dass einfach Ersparnis wieder da ist. Ja, wenn man kommt, GSM ist freigeschalten, funktioniert, ich drücke drauf, kann gehen und Haken hin und solche Themen. Was natürlich auch ein Thema ist heute noch, je mehr aus einem Haus oder aus einer Hand dann auch endlich kommt, habe ich natürlich auch einen Ansprechpartner, der sich darum kümmert, wenn es nicht funktioniert. Ja, früher war dann schon so, ja, ist der Anschluss vorhanden? Ja, nö. Ja, wer kümmert sich drum? Geht's Notrufgerät? Ja, unser Gerät geht oder geht auch nicht, weil wie will man es vor Ort dann feststellen? Also ist technisch sehr komplex.
Kannst du dich erinnern, von der ersten Idee, ein GSM-Modul zu entwickeln, bis zur Serienreife, dass es fertig vom Band läuft, wie lange das gedauert hat, bis ihr alles hattet, von der Zertifizierung her und so weiter?
Müsste ich jetzt nachschauen, wir haben das damals auch patentiert, ein Stück weit, oder zumindest Teile davon.
So ungefähr.
Aber gefühlt waren das 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall. Also das ging ja los wirklich mit irgendwelche Standard-Übertragungsgeräte, die dann in einem Koffer eingebaut waren mit einer Antenne und rohe Platinen. Und also das war schon ein weiter Weg.
Wie groß war das erste GSM-Modul?
Oder wie schwer?
Ja.
Also tatsächlich, die wir ausgeliefert haben, sind heute noch in der gleichen Größe wie damals. Aha. Das war dann am Schluss schon, ja, verkaufbar und auch verbaubar. Die Prototypen vorher waren etwas.
Nicht, dass die Autobesitzer auf die Idee gekommen wären, ein Aufzug-GSM-Modul ins Auto eher einzubauen, weil wahrscheinlich war es dann kleiner wie das, was in den Autos drin steckte.
Tatsächlich, nee, das war schon der Wechsel, dass damals gab es schon Handgeräte im Mobilfunk, die deutlich kleiner waren. Ja.
Ich kann mich an mein erstes Handy erinnern, das war ein Bosch-Handy und das war so ein Knochen, sage ich dazu, dass man auch so aufklappen musste. Und das war ungefähr, für die Zuhörer, ich würde sagen, mindestens 5 Zentimeter dick. Mhm. Ja.
Weil der Akku so dick war. Die Handgeräte waren schon so 2,5-3 Kilo. Handgeräte. Ja. Also da war nichts mit Hosentasche oder Hemdtasche.
Also so schwer war es nicht. Also ich hatte erst später dann ein mobiles Handy, aber ja, da war allein schon der Akku, glaube ich, 4 Zentimeter dick. Ja.
Jetzt stehen wir an der neuen Technologiegrenze quasi, Thema 4G. Geschichte, wie ist das bei euch so ein Thema? Also es wird jetzt viel diskutiert mit Serviceeinstellungen, Übergang zu 4G, teilweise 5G. Was ist da so euer Fahrplan, eure Zielrichtung?
Na gut, wir gehen natürlich schon den Weg zu sagen, 4G wird die Zukunft sein. Ja. Wir haben wieder die gleiche Thematik eigentlich wie bei der Abschaltung Analogtechnik, dass es da keine so richtige. Also es sind ja mehr Player am Markt, die da irgendwo mit integriert und mit beteiligt sind und dass wir da einfach über keine Möglichkeit, also egal ob Verbände oder wer auch immer sich da bemüht, es gibt hier keine verlässlichen Informationen, wo man wirklich einen vernünftigen Fahrplan schnüren könnte. Mhm. Ja, und von dem her sind auch wir da in einer gewissen Unsicherheit. Wir haben 2G-Module nach wie vor. Weil sie funktionieren tatsächlich auch noch, viele 4G-Module oder 4G, angeblich 4G-Systeme fallen dann auch relativ schnell und oft auf 2G-Fallback-Ebene zurück, um die Funktion herzustellen oder sicherzustellen. Aber tatsächlich die aktuellen Geräte sind 4G, genauso auch mit dem Fallback auf 2G. Wir können sie auch auf Wunsch fix in 4G oder in 2G laufen lassen, dass also diese Entscheidung nicht das Gerät trifft, sondern wir. Aber der Weg geht auf 4G, ganz klar.
Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen, vom Markt generell, dass es da nicht irgendwas Klares in der Kommunikation gibt. Ne? Es gibt ja nun gewisse Indizien, die dann sagen, das müsste jetzt so bald der Zeitpunkt kommen, wo dann 2G abgestellt wird, aber es gibt tatsächlich nicht so eine Klarheit, so Klartext, das ist jetzt die Ansage. Mhm. Ja. Das macht es jetzt nicht nur der Aufzugsbranche, sondern auch anderen Branchen nicht so ganz einfach. Und wir wissen ja alle, dass es andere Branchen gibt, die viel größer sind, die mit 2G arbeiten, die ja da ein bisschen mehr Einfluss auch haben, wie die jetzt reine Aufzugsbranche. Die Aufzugsbranche ist ja die eigentlich so das mitgeht und das Netz nutzt. Ich finde es aber wiederum schwierig, weil was bedeutet das für den Aufzugsbetreiber, wenn der Tag kommt, wo 2G abgestellt wird, ist der Aufzug, darf nicht mehr betrieben werden. Das muss allen klar sein. Wenn der Notruf nicht geht, muss ich meinen Aufzug ausschalten. Und da ist halt immer, wann sollte ich rechtzeitig vorsorgen, um nicht in diese Thematik zu kommen? Dabei ist aber kein Datum bekannt. So ganz klar. Ja, es ist ja ein bisschen schon noch spekulativ. Aber auf der anderen Seite ist uns ja irgendwie allen klar, irgendwann mal wird's kommen. So, und jetzt ist die Frage, wartet man bis zum Schluss und hat dann vielleicht das Problem, dass ich keinen Monteur habe, der zu mir kommen kann, um meinen Aufzug umzurüsten? Lasse ich es drauf ankommen oder mache ich es einfach vorsorglich? Ja, ich weiß nicht, was hast du das Gefühl, wie in Deutschland so die Aufzugsbetreiber damit umgehen?
Das ist auch wieder so unterschiedlich vom Klientel, mit dem man sich auseinandersetzt. Ja. Also es gibt tatsächlich, wir haben mittlerweile Kunden, die ganz aktiv von sich aus schon kommen und sagen, also wenn wir jetzt was machen, wir haben Rahmenverträge, die stellen wir jetzt bitte sofort um, ihr liefert bitte keine 2G-Technologie mehr, wir gehen jetzt den Weg schon mit. Aber es gibt genauso, denke ich mal, am Markt Situationen, wo es funktioniert. Ja, am Ende ist es ja auch immer noch ein Stück ein Preisthema, wo vielleicht das eine oder das andere 2G-Modul doch noch 1 Euro günstiger ist oder auch die Übertragung vielleicht anders nochmal funktioniert, günstiger ist. Auch die Technologie, man muss sich nicht mit was beschäftigen, mit was Neuem, ne? Das ist halt bekannt.
Ja, man muss und es wieder anpassen.
Und dann kommt halt oft dort das Thema, wo man auch ganz klar hört, naja, in dem Moment, wo ich es einbaue, es funktioniert. Und ja, wenn in 2 Jahr ein neues kommt, dann baue ich ein neues ein. Wenn in einem Monat das nicht mehr geht, dann baue ich dann was Neues ein. Also diesmal, man lehnt sich da schon, denke ich, manchmal auch zurück und sagt, naja, ich kann ja für die Technologie nichts. Und solange nichts fix bekannt ist mit einem Termin, kann man sich natürlich da auch ganz entspannt rausnehmen und sagen, ja, ich verbaue das, was funktioniert. Also es gibt ja immer so diesen Spruch, ein funktionierendes Notrufsystem ist gerade in dem Umfeld. Und ja, das ist gegeben momentan mit der Technologie. Ne?
Was würdest du denn sagen, wie lange die Branche einen Vorlauf bräuchte, bis sie, wenn der Tag mal kommen würde, bevor es angekündigt werden muss, bis es abgeschaltet wird, wie lange die Branche braucht, um dann alles umzurüsten?
Gut, dazu denke ich, fehlen uns ein paar Eckdaten, was jetzt gerade die großen Konzerne schon Unternehmen, um das Stück für Stück ins Feld zu bringen oder wie hier die Strategie ausschaue, wenn man davon ausgehe, dass es geht immer so Zahl rum, 300.000 Anlager sollen wohl in einem Zustand sein, der nicht viel ist. Ja, das war oder die Hälfte, dann wären wir bei 400. Ja. Und ich denke da, also 3 bis 4 Jahre, denke ich, ist da absolut realistisch, weil man muss ja auch mal sehen, was das bedeutet für die Produktionsstätten. Ja, also wir sind da relativ entspannt, weil wir tatsächlich die Fertigung komplett an unserem Firmensitz in Crailsheim machen können und unsere Maschinen sind von Zeidens oder von Produktionssachen, die wir für Telekom oder für andere Bereiche machen, so ausgelegt, dass wir da schon hohe Stückzahl erfahren können, ja. Aber ich brauche einen Zulieferer, ich brauche die Module, ich brauche ja Gehäuse, speziell die Antennen, Pigtails etc. Also gibt es schon viele Themen, wo man nicht einfach, selbst wenn es die Produktionskapazität jetzt bei uns im Betrieb hergebe, braucht man einen gewissen Vorlauf, um auch die Rohstoffe
Mit einem Vorlauf von ungefähr 3 Monaten, wie viel könntet ihr produzieren, Thomas?
Also wenn die Materialverfügbarkeit gegeben ist, sind, sage ich mal, 20.000, 30.000 Stück kein Problem.
Da läuft das Band heiß dann.
Da läuft dann, da ist natürlich dann nichts mehr mit in der Früh mal langsam anfangen und am Freitagmittag um 1 Feierabend, da müssen wir uns dann wirklich, da gibt es dann wirklich ganz andere Themen, die dann noch zum Tragen kommen. Aber so eine Maschine läuft halt auf 24 Stunden, wenn es sein
muss. Ne? Denkst du denn auch, die Manpower ist da ein begrenzender Faktor, das Zeug alles einzubauen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sehen wir ja täglich eigentlich. Ja. Absolut, das sind ja auch mit so Themen, das passt ein bisschen in das, wie sich unsere Gruppe auch ein bisschen entwickelt hat, weil man ja immer wieder an diese limitierenden Elemente kommt, ja, dass irgendwo, ich weiß noch, wir haben einen Auftrag bekommen zur Umrüstung von X Anlager und dann hat halt die Firma, die es ausführen sollte, keine Zeit und dann ist es hier Engstelle und dann hat man ja Material produziert und kann es nicht einbauen und kann jetzt, ja, und dann kommt man halt auf so eine Idee und sagt, na, dann suchen wir uns jetzt ein oder zwei Techniker, Monteure, die in solche Fälle dann einfacher unterstützen können und so, ja.
Ist quasi wie das
entwickelt sich was.
Ist quasi wie Amazon, die unzufrieden mit dem Postversand waren, dass sie einfach ein eigenes Postverteilungssystem aufgebaut haben. In Großstadt. Ah,
unzufrieden, weiß ich nicht. Das sind halt immer so, ich denke, es gibt immer so 2, 3, 4 so Trigger, wo man dann sagt, naja, jetzt wird man einfach limitiert. Manchmal kann man es ja, was ja das Ziel ist und was wir aus in der Regel versuchen, gute Partnerschaft, Kooperationen zu schließen, aber manchmal geht es halt einfacher, wenn man selber jemanden sitzen hat und sagt, jetzt sitz ins Auto und fahr los. Ne?
Ja, also was ich jetzt gelernt habe in den letzten 7 Jahren in der Branche, es ist tatsächlich, bei einem Notruf gibt es immer diese Peaks, ne, wie diese Umrüstungswelle, weil es gesetzliche Vorgabe ist. Dann 3G wird abgeschalten, dann gibt es wieder da einen Peak, dann gibt der Telekommunikationsanbieter schalten einen Dienst ab, ja, und dann müssen Notrufsysteme, die das beinhaltet haben, plötzlich auf ein Datum wieder umgebaut werden. Jetzt kriegen wir das mit dem 4G-Thema und ja, also das ist tatsächlich immer so in Wellen arbeitet das in dem Markt und das macht's Personal ja nicht immer ganz einfach, ne, weil man ja die Leute nicht nur zu den Peaks beschäftigt, man beschäftigt sie komplett 12 Monate in einem Jahr. Und Ja, aber man kann sich ja gegenseitig helfen. Man kann hier ganz offen sagen, dass ja auch die UNS GmbH und TG Services sich auch aushelfen, wenn es Not am Mann gibt. Ja,
ja, wie ich gerade gesagt habe, ist auch so ein Thema, das uns in der Zukunft immer stärker beschäftigen wird, dass wir einfach Kooperationen brauchen. Wir brauchen untereinander Partnerschaften, ja, wo man sich gegenseitig auch ja befruchtet oder einfach auch mal sagen kann, okay, wenn du dieses Thema machst, dann machen wir ein anderes Thema. Ja, das haben wir in der Vergangenheit auch schon mit Mitbewerbern gemacht, ja? Ja. Was weit weg ist von irgendwelchen Absprachen oder sonst irgendwas, sondern es macht halt einfach oft keinen Sinn für irgendwelche spezielle Anwendungen, dass vier Unternehmer viermal die Entwicklungsabteilung beschäftigen und viermal Produktion aufbauen oder ja, für irgendein Sonderteil, das man zehnmal braucht.
Ja. Ich meine, das macht ja die Automobilindustrie ja auch. Wenn du siehst, dass der neue VW wird auch bei Ford gebaut. Also von Ding.
Ja. Also das sind andere Branchen deutlich weiter wie wir.
Thema neue Technologien. Was denkst du, was so am Markt jetzt gerade oder Aufzugsbranche bewegt, was so neue Technologien angeht? Wo geht der Trend hin? Abgesehen vom Notrufsystem, was denkst du, was sinnvoll ist, wo sich es in eine falsche Richtung bewegt?
Falsche Richtung, weiß ich nicht, da ist meine Glaskugel zu klein für falsche,
falsche Richtung. Oder was sagst du, was ist ein interessanter Trend, was dich selber so interessiert?
Na gut, ganz klar, das Thema Digitalisierung ist ja allgegenwärtig und das beschäftigt uns und ich denke auch die Branche und es ist auch gut so, dass sich da mal ja das auch wirklich betrachtet wird mit dem Fokus, welche Möglichkeiten sich dahinter verbergen. Allerdings ist es auch da wieder so, was wir spüren, es gibt halt unheimlich viele Interessen, die hier ja eine Rolle spielen und je nachdem, mit wem man spricht und wer welches Interesse hat, ist es positiv, ist es negativ, ist es zu viel, zu wenig. Also das ist auch ein ganz schwieriges Umfeld. Aber grundsätzlich wird der Weg dorthin gehen. Es wird die 4G oder noch schnellere Technologie ergeben. Es wird diese Digitalisierung, IoT-Themen, Cloud, das wird kommen.
Es eröffnet viele Möglichkeiten durch die Datenübertragung, dass man einfach statt Sprache Daten überträgt über einen Aufzug-Notruf. Das darf man nicht vergessen. Und das, letztendlich ist ja das GSM in einem Aufzug-Notruf ein Medium ja da, eine Technik, die ja eine Verbindung zum Aufzug herstellt, wo man ja als eine Transportverbindung nutzen kann. Also es ist ja schon da.
Ja, ja, Nutzer muss eigentlich. Wir sind da ein bisschen, ja, es ist schwierig, weil es eben verschiedene Interessen in dem Bereich gibt. Aber wenn man manchmal in einen Aufzugsbereich kommt, Maschinenraum oder so, und sieht dann verschiedenste Module hängen oder manchmal gibt es auch einen Technikraum, wo das dann zusammenkommt und ich habe dann für 4, 5, 6 Gewerke Übertragungseinheiten da hängen und 6-mal Mobilfunkgebühren und ja, Antennenwald schon allein in dem Raum. Das muss ich dann auch denken, ja.
Ja, welchen Sinn macht das? Intelligent
und clever ist anders, ne? Und das sind schon auch die Wege und ich denke, das sind wir jetzt nicht diejenigen, die das allein erfunden haben, aber wir gehen schon ganz gezielt in diese Richtung zu sagen, es gibt eben einen Übertragungspunkt, eine Stelle mit verschiedensten Schnittstellen oder freien, offenen Protokollen, wo man einfach diese Themen irgendwohin erstmal bringt und wer sie dann wieder nutzt, ist wieder ein anderes Thema, aber diesen Zugang herzustellen, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja. Denkst du denn, die Digitalisierung kann dazu auch beitragen, dem Fachkräftemangel ein bisschen entgegenzuwirken?
Es wird sich verschieben, denke ich, weil Fachkräfte, wenn man braucht, in irgendeinem Bereich, sicherlich wird es Themen geben, wo man es ganz gut, vielleicht auch ungenutzte Zeit oder Zeiten, die nicht sehr, sehr ja, gewinnbringend verbracht werden, zu reduzieren, was gerade Fahrtzeiten oder ja, Wartungszeit, das ist ja auch so ein Thema, wo man macht, muss man es machen, macht man es halt, weil man gerade Zeit hat oder weil man gerade vor Ort ist oder solche Themen kann man mit Sicherheit über Digitalisierung besser einteilen, besser steuern. Ob es den gesamten Mangel ausgleicht, glaube ich nicht.
Setzt ihr denn schon irgendwie KI bei euch im Unternehmen ein? Oder zur Automatisierung oder so Abläufe optimieren?
Also KI ist immer so, KI, weiß ich nicht, ob wir KI einsetzen. Wir setzen natürlich Systeme ein, wo wir Themen überwachen, wo wir zum Beispiel unser SIM-Kartenmanagement sind ja, Prozesse und Abläufe hinterlegt, wo man einfach Anomalie rausfindet. Wir experimentieren natürlich auch mit Sensorik oder mit Themen, wo man was ableiten kann oder anhand von einem Telefonverhalten, von einem System, allein die Verbindungsdaten zu sehen, ist es anders, wie wenn das Notrufgerät zum Beispiel im Standard läuft, habe ich diese Verbindungszeiten, habe ich diese Häufigkeit von Verbindungen, wenn sich hier was ändert, das kann man dann schon auslesen und ja, tracken, solche Sachen, klar, gibt es schon. Aber oder in der Produktion gibt es diese Themen natürlich auch.
Du hattest vorhin 5G erwähnt. Letztendlich ist ja ab 4G ja die Übertragung der Daten oder der Kommunikation per Daten möglich, was ja 5G nicht ändert. Warum denkst du, wird trotzdem über 5G im Markt gesprochen oder wird aus eurer Sicht über 5G nicht gesprochen?
Also jetzt zumindest ganz aktiv, ich bin da relativ, also wahrscheinlich auch zu weit weg jetzt von der Technologie her mittlerweile, was diese Unterscheidungen sind und in welchem Bereich welche Technologie wirklich ihren Vor- und Nachteil hat, ja. Aber ich denke, dass da ganz oft auch, wir sprechen heute noch von GSM, oder ja, also das sind oft Begrifflichkeiten, wo dann einfach ja, ranzogen wird, um eine größere Welt zu beschreiben.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass 5G, ich glaube, bei uns im Bereich nicht so Einzug findet, weil wir einfach die Datenmengen gar nicht brauchen. Genau. Also das war 4G. Ob ich jetzt auf eine Steuerung zugreife oder sowas, da reicht mir 4G eigentlich komplett aus als jetzt 5G. Einerseits ist es auch viel teurer, muss man auch sagen. Vom Betrieb her auch die Geräte, glaube ich, sind sehr viel aufwendiger und teurer. Deswegen ist, glaube ich, 4G das Wahlmittel bei uns in der Branche.
Nur, weil es tatsächlich immer wieder aus dem Markt kommt, dieses Argument, wenn ich jetzt auf 4G umrüste, möchte ich doch gleich bitte 5G haben, weil sonst muss ich wieder mal Geld in die Hand nehmen, um wieder ein neues Notruf- oder GSM-Modul auszutauschen. Also aus der Sicht des Aufzugsbetreibers. Und deswegen einfach die Frage, ob was du jetzt davon hältst, wenn 5G benötigt wird. Aus unserer Sicht ist es tatsächlich so, 4G hat ja die Funktion der Datenübertragung und letztendlich, was macht 5G besser? Ja, also wird es überhaupt so zeitnah kommen? Ja, deswegen deine Sichtweise einfach.
Grundsätzlich, denke ich, wird es nicht mehr diese Zyklen geben, wie es vor 10, 15, 20 Jahren war. Ja, also wenn ich da zurückblicke, der analoge Anschluss, wie lange gab es den, ja? Und jetzt gab es das 2G, das sind jetzt auch immerhin, ich glaube, unser erstes war 2007, jetzt haben wir 2024, also es war auch eine relativ lange Zeit. Und ich denke einfach, dass auch die Zyklen kürzer werden müssen oder automatisch kürzer werden in dem Bereich auch, ja.
Ja.
Es findet überall statt, ob das gut ist, ist die Frage. Genau. Ja.
Meinst du, mit der Technik haben wir Probleme, die wir ohne gar nicht hatten, oder?
So ungefähr. Also wir lösen jetzt halt Probleme mit viel Technik, die wir ohne viel Technik
gar nicht hätten. Aber genau. Was ist denn die nächste Herausforderung für es gibt ja immer den Blick in die Zukunft bei jeder Firma. Was beschäftigt denn Telegärtner für die Zukunft? Was für Themen? Man macht das immer vorausschauend. Was ist denn wichtig für die Aufzugsbranche aus eurem Blick?
Oder was steht für euch an?
Was ist so ein also ich denke, für uns ist per se wichtig, dass wir hier in unsere Standorte ja, vernünftige Bedingungen nach wie vor haben, um ein angenehmes Arbeitsumfeld zu haben. Wir wollen einfach, ja, wir halten nichts von diesem schneller, höher, weiter um jeden Preis, sondern es soll jeder hier auch seinen Spaß haben und das auch vernünftig laufen. Das ist so ein Ziel. Mitarbeiter ist natürlich ein Thema. Wir haben auch sehr viele langjährige Mitarbeiter in Unternehmen, 30 Jahre, die dann irgendwann leider altersbedingt auch mal ausscheiden müssen. Gott sei Dank tatsächlich mittlerweile sogar so, dass man hier zu so Modellen findet, wo man sagt, naja, es gibt einen Übergang oder es gibt da nach dem Austritt eine Möglichkeit, sich nochmal irgendwie weiter zu engagieren. Also da da sind wir dabei, solche Modelle zu gucken. Ausbildung ist ein ganz großes Thema. Mhm. Ja, auch für die Zukunft. Wir werden qualifizierte Personen brauchen und wir haben das Glück, dass wir eigentlich schon immer viel ausbilden und meistens auch Ausbildungsplätze besetzt bekommen, die wir zur Verfügung stellen. Ja, mhm. Manchmal auch nicht, aber in der Regel klappt es ganz gut und wir haben durch die Bank, was uns eigentlich ausmacht oder wo ich auch immer relativ stolz drauf bin, wir haben sehr viele Mitarbeiter hier in Positionen, die bei uns halt die Ausbildung gemacht haben, ja, die sich einfach intern weiterentwickeln vom Auszubildenden zum Teamleiter oder zum Spezialist in einem Gebiet. Und das ist eigentlich auch der Weg, den wir weitergehen.
Was sind das für Ausbildungsberufe, die ihr anbietet?
Gut, wir haben Industrie, Kauffrau, Kaufmann. Der Fachbegriff von den Berufen, ich glaube Betriebselektrik, ist das so.
Also im kaufmännischen Thema. Und
Elektronikbereich. Ja, Betriebselektrik gibt es, dann gibt es nochmal ein anderes. Also da bin ich tatsächlich nicht mit der aktuellen Berufsbezeichnung. Hm. Früher war es mit Elektronik für Geräte und Systeme, aber das ändert sich irgendwie relativ oft, meiner
Wie
Meinung nach.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
Okay. Aktuell in Summe liegen wir so bei der 100 Mitarbeitermarke. Hm. Verteilt allerdings auf Prag, unsere Zentrale in Prag, auf Düsseldorf, auf die drei Mitglieder in der Firmengruppe sind wir so roundabout 100. Ja.
Die Leitstelle in Prag habt ihr jetzt ja relativ neu, oder?
Ja, das ist relativ neu entstanden tatsächlich.
Was war da der Grund, da nach Prag zu gehen?
Also es gibt auch wieder hier verschiedene Trigger. Das eine war, ein Mitarbeiter, der hier federführend ist, hat seinen Wohnsitz verlegen wollen. Mhm. Und dann war das schon mal ein ausschlaggebendes Thema. Und dann war natürlich noch Begleitthemen. Wir machen in unserer Zentrale ja nicht in Anführungszeichen nur Notruf, sondern auch sehr viele andere Themen mit der 24-7-Besetzung. Und da war teilweise dann der Anspruch von Kunden, europäische Ausrichtung, Zentrale in Deutschland, also diese Geo-Thematik, nur Zentrale in Deutschland ist nicht okay, wir brauchen auch im benachbarten Ausland oder im europäischen Ausland was. Vielsprachigkeit, Prag ist da unheimlich gut aufgestellt mit viel Fachpersonal, die einfach mehrsprachig bedienen können. Also verschiedene Trigger, die da mitgespielt haben.
Ja.
Ist das wirtschaftliche Umfeld gut in Prag drüben? Besser als in Deutschland? Wie würdest du das einschätzen?
Also nachdem ich da nicht in der Geschäftsführung im Operativen bin, sondern das eben der Mitarbeiter macht und vorantreibt, kann ich das nur so ein bisschen aus dem, was er mir erzählt, wiedergeben. Und da ist es schon teilweise deutlich freundlicher, das Klima, wenn man was machen möchte, wenn man sich engagiert, wenn man was vorhat. Also es ist mit Sicherheit auch Bürokratie und so weiter vorhanden, aber so diese Grundstimmung ist schon deutlich.
Der Amtsschimmel ist da nicht zu drin.
Ja, auch so dieses es geht los vom ganzen Umfeld. Also da wird dann niemand sagen, schwierig oder so, geht es eher so, ja okay, wie machen wir es jetzt? Also das ist schon so Mentalitätsgeschichte ein bisschen.
Thomas, du hast eingangs dein Alter erwähnt, du hast noch einige Jahre, allerdings ist ja irgendwann mal so das Thema Nachfolge. Beschäftigt dich das und wenn ja, gibt es denn schon einen Plan oder ist es so ein Thema, wo du sagst, das wird nochmal bei euch? Du hast gesagt, du hast auch Kinder, ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Thema ist, es wird uns tatsächlich mal interessieren, ob es tatsächlich schon so einen Gedanken gibt und wie gibt es einen Lösungsansatz?
Ja, da gibt es Plan A, B, C, D, E und so weiter. Also Pläne gibt es natürlich.
Gut, wenn der eine scheitert, kann man immer den anderen nehmen. Ne?
Also ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis einige, auch schon ältere Freunde, die ähnliche Situationen hatten und diese Funktion oder diese Vorstellung, das wird in der Familie weitergemacht und funktioniert, kann scheitern, ja, und auch diese Nachfolgesuche extern ist auch nicht 100% sicher, dass das beim ersten Versuch schon klappt. Und wenn man dann mit 65 anfängt, also das habe ich schon gelernt. Und wir haben das Thema hier bei uns, denke ich mal, so seit 2-3 Jahren immer wieder mal auf dem Schirm und die Idee ist auf jeden Fall so, dass bestimmte Bereiche jetzt durch Mitarbeiter einfach übernommen werden. Wir haben ein Führungsteam initiiert, wo ich unheimlich viel Unterstützung im Tagesgeschäft bekomme, ja, wo auch viele Sachen schon weg sind. Und das Ziel ist schon so, dass ich mehr und mehr das Operative etwas verlasse. Mal einen Tag auch vielleicht nicht direkt im Büro sitze. Ja. Aber wenn es dann eben um bestimmte Themen geht, bin ich immer da und das ist auch das Wichtige, finde ich. Aber das ist so die erste Grundausrichtung, dass einfach die Abhängigkeit von einer Person nicht so stark ist. Und das haben wir, denke ich, schon ganz gut.
Also einfach rechtzeitig gewisse Aufgaben zu verteilen.
Genau, ja.
Und rechtzeitig einen Blick drauf zu haben, dass eventuell jemand einfach von extern reinkommt und
ja, also wie gesagt, es gibt da alle Varianten. Es gibt die Möglichkeit, wenn sich's entwickelt, dass intern sich jemand entwickelt und sagt, das ist das Thema da kann ich mir das gut vorstellen oder in Kombination. Wie gesagt, beim Nachwuchs ist es auch immer schwierig. Das ist so mittlerweile so vielfältig auch unser Verbund mit der Firma. Das sind so viele unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Kunden, Produkte. Also da jemand, also heute zu sagen und du machst das genauso, wie ich das jetzt die letzten 15 Jahre gemacht habe, ist braucht eher illusorisch. Ne?
Also muss schon auch wirklich fachliches Know-how haben und nur Kompetenz in Unternehmensführung.
Ja, beziehungsweise es muss halt einfach auch klar sein, welcher Bereich wird von wem übernommen. Es kann ja sein, dass vielleicht meine Tochter sich im musischen Bereich weiterentwickelt und dann Marketing machen möchte und dann wäre es natürlich
was auch nicht so schlecht ist.
Genau, was man ja durchaus braucht. Und dann muss es ja nicht unbedingt bei der anderen Firma sein, ja, aber dann hat es vielleicht nicht unbedingt was mit Geschäftsführung im klassischen Sinn zu tun. Also da muss man einfach.
Aber denkst du, man kann das ganz gut lösen, wenn man rechtzeitig das Thema angeht? Weil es gibt ja einfach verschiedene Wege, die man gehen kann, was Nachfolge in der Geschäftsführung anbetrifft. Aber du sagtest, du beschäftigst dich ja schon gedanklich auf jeden Fall auch damit, weil es ja klar ist, ne? Also wir werden ja alle älter. Das ist eins, was ganz klar ist.
Das ist sicher, aber es ist natürlich auch Typsache, ne? Es gibt ja Beispiele, wo jemand das wirklich bis zum Tag X macht und dann für sich entscheidet, so ist langs. Und ich verkaufe oder ich spüre einfach auch zu. Ja.
Ja.
Also ich denke, das ist auch sehr, sehr persönliche Entscheidung dann von jedem, der das für sich irgendwann auf dem Zettel haben wird, wie er damit umgeht. Und also ich bin halt schon so von meinem Typ her gestrickt. Ich habe hier unheimlich viele Mitarbeiter, die auch gewisse Vertrauen uns entgegenbringen in der Geschäftsleitung und in dem, was wir tun. Und auch wirklich einen Großteil von ihrem Leben und ihrem Einsatz bei uns bringen. Und dann muss man, denke ich, schon auch das mit berücksichtigen bei solchen Entscheidungen und zumindest versuchen, Lösungen zu finden, die dann eben für alle auch sinnig sind und auch nachvollziehbar, sinnvoll irgendwo.
Ja,
das weiter so ermöglichen, ja.
Könntest du den Stand jetzt ohne Arbeit machen?
Ich habe dich nicht verstanden.
Ob du jetzt Stand jetzt ohne arbeiten könntest, dass du jetzt einfach da sagen musst, okay, jetzt bin ich nur noch Hundetrainer oder beschäftige mich nur noch mit meinem Hund und ich habe keine beruflichen Herausforderungen mehr. Es gibt ja so Workaholics, die sagen, ich arbeite, bis ich in die Kiste gehe.
Ja, sagen wir so, die Idealvorstellung ist natürlich immer die, arbeiten zu können, aber nicht zu müssen. Hm. Ja, und das ist, denke ich, auch so die Richtung, wo es bei mir hingeht. Also ich glaube, es wäre niemand in meinem Umfeld zuzumuten, wenn ich jetzt ab morgen zu Hause wäre und keine Aufgabe mehr hätte. Das wäre nicht sehr
schwierig.
Deine Kinder wollen dich gar nicht so oft sehen.
Ja, da gibt es mehrere Personen, die da mit Sicherheit nicht so glücklich wären, wenn es plötzlich immer ich im Weg stehe. Nee, und das ist auch nicht mein Naturell. Also es wird immer irgendwas geben und irgendwas tun muss man. Meiner Meinung nach. Ja, und
der Martin,
kann jetzt, also ein Hobby allein, glaube ich, kann das auch nicht, wenn man so mit dem Umfeld so alt worden ist, kann man, glaube ich, nicht sagen, so, und jetzt mache ich nur in Anführungszeichen mein Hobby.
Hm. Ja. der Martin hat es ja gerade schon erwähnt, für die Zuschauer auch, uns würde es interessieren, wenn der Thomas nicht für Telegärtner tätig ist, was treibt dich denn so in deiner Freizeit an? Du hast ja schon einen Hund, hast du uns auch einen lieben Gruß an der Hund, der nicht während einem Podcast hier im Hintergrund bellt.
Nee, der liegt der ganz entspannt und schläft.
Und schläft. Genau, du bist Hundetrainer.
Nein, ich bin kein Hundetrainer in dem Sinn. Ich mache Hundesport.
Aha, okay. Erklär mal, was, also generell mit deinem Hund oder mit anderen Hunden? Mit deinem.
Also in erster Linie mit meinem Hund, wobei das auch eher so wieder Zufallsprodukt war. Ich habe früher das sehr viel gemacht und war da sehr viel aktiver in dem Bereich. Und mit dem Hund, das war eigentlich eher so die Notlösung. Ich wollte einen großen Hund und meine Frau hat gesagt, also entweder gibt es einen Hund, den sie auch tragen kann, wenn ich mal wieder 4 Wochen weg bin. Und dann gab es jetzt eben so eine kleinere Variante davon. Und er ist grundsätzlich für den Hundesport, den ich betreibe, nicht so wirklich geeignet. Aber ja, es geht doch.
Was ist ein großer Hund?
Ein großer Hund ist Schäferhund oder ja, Labrador oder halt sowas. So 30 Kilo, 55 aufwärts. Zentimeter aufwärts. Das ist
okay. Und dann kann man sich so vorstellen, wie mit durch Stangen durchlaufen, hoch und runter, durch einen Tunnel durch oder
also Fuß bewerfen. Was für Sport machen die?
Also mein Herz schlägt da ein bisschen für den Gebrauchshundesport, nennt sich das, oder IGP. Also das ist so ein Dreikampf, da geht es darum, der Hund wird im Prinzip in seinem kompletten, was er so mitbringt, gefordert und gefördert. Das heißt, das ist einmal die Suche. Muss er Pferde absuchen, er muss Gegenstände finden, wird die Nase und das und eine ruhige Arbeitsweise eben gefordert. Dann gibt es einen Unterordnungsbereich, wo dann so Sachen sind, dass er was bringen muss, dass er ordentlich laufen muss, dass er Kommandos korrekt, schnell und ja, ausführt. Und dann gibt es da eben noch den Bereich Schutzdienst, wo er sich verteidigen muss, wo er einen Angriff abwehren muss, wo er ein Scheintäter nennt sich das da, wo den finden muss. Stellen, Verbellen nennt sich das dann. Also der wird dann angezeigt, da ist jemand und der hat dann nichts zu suchen und solche Themen. Und das ist für mich eine sehr, sehr komplexe und vielschichtige Ausbildung, einfach sehr interessant.
Was reizt dich da so sehr an dem Thema mit den Tieren zu arbeiten?
Ja, zum einen ist es ein unheimlich, für mich ein sehr, sehr angenehmer Ausgleich, weil das wirklich fernab von irgendwelche technische sonstige Themen ist, ja, oder man kommt da, also mit dem Hund kann man zwar versuchen zu sprechen, aber er wird einem jetzt da hier nicht in so Themen zu reinquatschen. Es ist also sehr viel auf einer anderen Ebene, auch die Kommunikation einfach auf einer anderen Ebene, wo jemand, der nicht per se versteht, sitzt, sondern wie motiviere ich jemanden, wie kann ich das Ganze vom Typ, vom Hund her abhängig mache, dann gibt es Ablenkungen, dann gibt es andere Situationen. Also es ist einfach, ja, man muss sich da sehr, sehr drauf konzentrieren und einlassen und ist in dem Moment dann einfach ein Stück weit weg vom Rest.
Also eine intensive Arbeit und mit dem Tier, das einen vom Alltag einfach abschalten lässt. Ja.
Genau. Wir haben noch gar nicht gefragt, wie heißt er denn eigentlich?
Tinto.
Dann ein viele Ohr Grüße geht. An Tinto.
Ein Ohr ist ein Terrier, gell? Oder ein?
Ist ein Terrier, ja.
Thomas, wir sagen Danke. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast und auch den Einblick in die Thematik mit dem Aufzug Notruf. Vielleicht nur ganz abschließend, wir haben auch immer wieder im Podcast Zuhörer, die sich generell mit der Aufzugsbranche so ein bisschen beschäftigen, nicht unbedingt in der Branche drin sind. Du warst ja auch schon in anderen Branchen unterwegs, bevor du mit Thema Aufzug Notruf zu tun hattest. Beschreib mal die Branche in deinen Augen so als Abschluss. Was findest du gut an unserer Branche? Warum würdest du anderen Leuten empfehlen, auch einen Job in dem Bereich zu machen?
Also ich bin nach wie vor in andere Branchen. Das ist das Angenehme bei mir, weil wir hier auch sehr vielschichtig unterwegs sind. Aber auf die Frage hin muss ich sagen, Aufzugswelt war von dem Moment an, wo ich jetzt hier bei Telegärtner die Berührungspunkte hatte, eigentlich extrem faszinierend. A, von der Thematik her, man kommt in Bereiche, wo man sonst nicht hinkommt. Ja, man hat eine sehr komplexe Technik teilweise, muss sich immer wieder neu mit Themen auseinandersetze. Also es, ich kann mir nicht, kann mich nicht erinnern, dass es mir mal langweilig war. Also Langeweile gibt es, denke ich, per se in der Branche oder in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, ausgeschlossen. Wenn man, nee. Nee, also Martin, oder?
Ich glaube, dadurch, dass du die Markenvielfalt ja auch ist, wir haben ja auch schon eine gewisse Historie, dass es so viele unterschiedliche Steuerungen, Typen,
ja, und auch Herausforderungen vom Kunden dann wieder mit Sonderlösungen. Und also ist wirklich hochinteressant. Es sind unheimlich interessante Personen mit dabei. Der Umgang untereinander, finde ich, ist sehr, sehr angenehm. Also wenn man ja, jetzt gerade so
menschlich
davon spricht, man ist natürlich in einem Wettbewerb, man hat Mitbewerber, aber es gibt kaum jemanden, mit dem man nicht vernünftig sich unterhalten kann oder auf einer Messe oder so mal gemeinsam da Worte wechselt, ohne dass es da gleich...
Ich finde, der Markt ist da so groß, dass sich da keiner die Butter vom Brot nehmen lassen muss.
Also da gibt es andere Branchen, da ist die Härte in dem Wettbewerb viel, viel, viel größer, definitiv. Ja. Also das wird anders, da wird wirklich hart gekämpft, das ist in der Branche nicht vorhanden.
Gibt schon so ein gewisses Leben und Leben lassen irgendwo und miteinander in bestimmte Sachen. Und man trifft sich halt, die Branche ist relativ klein, man trifft sich relativ oft oder schnell wieder in eine andere Situation oder in einer anderen Konstellation. Und das allein finde ich schon ganz gut, weil da jeder ein bisschen...
Ja. Man kann sich ins Gesicht blicken und man kann sie miteinander reden. Ne? Ja, Generell in Deutschland viel so funktionieren würde, dass man sich ins Gesicht blickt und miteinander redet, dann
und ich finde auch,
kann man viel lösen.
Eine gewisse, wie soll ich sagen, man muss auch eine gewisse Ehrlichkeit haben und Aufrichtigkeit, wo man sieht sich, wie du schon sagst, immer 2-3 Mal dann in der Situation. Und wenn man sich mal verscherzt oder irgendwo verbrannt Erde hinterlässt, wenn man einen übers Ohr zieht, dann und irgendwann braucht man den einfach mal wieder. Und das sollte man im Hinterkopf behalten.
Ja, das ist so.
Und anständig gegeneinander.
Ja, genau, aber das ist so.
Die Branche.
Das sind so Grundwerte. Und da ist die Branche sehr, sehr gut aufgestellt aktuell.
Genau, die Werte werden gelebt in der Branche. Das kann man so wirklich sagen und unterschreiben. Ja, tatsächlich. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wie gesagt, für den Einblick auch in deinen Alltag und deinen Werdegang. Es ist wirklich sehr spannend, immer wieder zu hören, wie sich so das entwickelt bei jedem Einzelnen, der in der Branche tätig ist. Da sind wir immer total happy darüber, das zu hören. Und an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen haben solltet, entweder an Thomas oder an uns oder aber auch Ideen oder Wünsche für weitere Podcasts, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse podcast@uns.gmbh.
Genau, in meinem Sinne auch. Zeit ist wieder super schnell vergangen. Das ist ein Anzeichen, dass das Gespräch wirklich gut und informativ war, auch für mich. Ich hoffe, für dich auch.
Ja, ich... darf mich auch bedanken für die Einladung. War wieder eine neue Erfahrung im Podcast.
Sehr gerne.
Und macht genau das Thema aus, dass es immer wieder was Neues gibt.
Ja, super. Vielen Dank. Bis dahin.
Danke auch. Liebe Zuhörer, Zuschauer, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren.
Bewertet uns, wenn ihr uns bewerten wollt.
Genau. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Servus.
Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.